Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Datum Kosmos und der September-Episode desselbigen. Wir werden heute unter anderem sprechen mit Johannes Stangl, dem Mitgründer der Bewegung Fridays for Future. Wir werden von Tatjana Lackner, der Kommunikations- und Rhetorikexpertin, hören, wie sie das können bzw. nicht können, der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien für die Nationalratswahl analysiert und einschätzt. Und wir werden hineinhören in die 15 Jahre Datum-Jubiläumsfeier, die am vergangenen Montag, dem 9.9. stattgefunden hat, mit Buchpräsentation, mit Diskussionen und mit einem Überraschungsakt. Wie stets nehmen wir diesen Podcast bei uns in der Redaktion auf, am Besprechungstisch. Sollten Sie also in den kommenden 3 bis 50 Minuten Hunde bellen, Türen auf- oder zugehen oder Kolleginnen und Kollegen sprechen, telefonieren, jubeln hören, seien Sie nicht irritiert. Wir nehmen tatsächlich live in der Redaktion auf. Sie hören den Podcast Datum Kosmos und mein Name ist Stefan Apfel.
Das Thema des Monats.
Thema des Monats ist der Klimawandel oder je nach Position die Klimakrise, die Klimakatastrophe und die Frage, wie damit umgehen als Bürgerinnen, als Journalistinnen, als Aktivisten. Bei unserem Besprechungstisch darf ich jetzt herzlich begrüßen Johannes Stangl, den Studenten und Mitbegründer von Fridays for Future Österreich.
Danke, schönen guten Tag.
Johannes Stangl, warum sind Sie bei Fridays for Future aktiv?
Ich bin bei Fridays for Future aktiv, weil ich wie so viele andere offensichtlich das Bedürfnis nach einer ehrlicheren Form der Klimapolitik haben. Ich habe das ja gemeinsam mit 2 Menschen in Österreich angefangen am 21. Dezember 2018. Und inspiriert hat uns natürlich Greta Thunberg, die mit ihrem Protest, den sie schon im August letztes Jahr begonnen hat. Und uns war es ein Bedürfnis, darauf aufmerksam zu machen, dass die Klimawissenschaft und die beste neue Wissenschaft und die neuesten Erkenntnisse ganz und gar nicht damit übereinstimmen, wie wir Klimapolitik heutzutage betreiben oder wie wir auch darüber sprechen, weil keines der Länder, das sich zum Paris Agreement committed hat, tatsächlich on track ist, dieses zu erreichen. Das heißt, wir sprechen hier von 1,5 Grad oder 2 Grad Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, wo wir als internationale Staatengemeinschaft uns darauf geeinigt haben, dass das wichtig wäre einzuhalten, was auch in Einklang mit der Wissenschaft steht, wo man sagt, gewisse Gefahren können ausgeschlossen werden, wie die eines sich selbst verstärkenden Klimawandels. Und ich war auf der Klimakonferenz in Katowice in Polen letzten Dezember und habe gemerkt, wie ignorant die Menschen sind und wie wenig sie sich bewusst sind, was für eine erdgeschichtliche Verantwortung sie tragen doch mit dem, was sie jetzt tun, weil das ist ein Problem, das immer nur schlimmer wird, je länger man es ignoriert. Und das hat so den Funken gezündet für Klimaaktivismus in mir, aber auch offensichtlich in vielen anderen, hier jetzt endlich die Wissenschaft und die Politik zusammenzubringen und das vor allem auch in Österreich.
Wie groß ist diese Bewegung, wie groß ist die Gruppe von Menschen, die regelmäßig, unregelmäßig an diesen Demonstrationen teilnehmen und auch darüber hinaus aktiv sind, ungefähr?
Also das ist, muss man jetzt auf verschiedenen Ebenen betrachten. In Wien sind wir mittlerweile ein Team von 100 plus minus 10, 20 Leuten. Das fluktuiert natürlich immer ein bisschen, die wirklich aktiv in der Organisation stehen und jede Woche teilweise täglich daran arbeiten, dass da was weitergeht, an verschiedensten Themen arbeiten. In Österreich, ich komme jetzt gerade vom letzten Wochenende vom Bundesplenum in Graz, da waren 80 Aktivistinnen, die so die Kernteams darstellen in ihren jeweiligen Gemeinden. Mitunter sind sie nicht groß, die Teams, die Proteste auf die Beine stellen, aber sie sind in ganz Österreich vertreten. Wir haben mittlerweile 24 Regionalgruppen, die sich stabil halten und auch über den Sommer aktiv waren. Und wir glauben, dass es erst der Anfang ist und dass da jetzt noch einiges an Orten dazukommen wird. Über die Aktion, die wir am 20. September geplant haben, wo wir in ganz Österreich präsent sein wollen, dazu ermutigt haben, an dem Tag sich zu beteiligen bei Dein Ort für die Zukunft. Da gehen Menschen mit Schildern vor ihr Ortsschild und machen ein Foto. Und wir haben da schon 300 Gemeinden, die sich bereit erklärt haben, an dem Tag mitzutun. Und das sieht man auf unserer Website ganz schön. Es ist ein wunderschöner Fleckerlteppich über ganz Österreich. Das heißt, man sieht auch, dass Österreich aufwacht und für Klimaaktivismus sich begeistern kann. Aber auf der nächsten Ebene, auf der internationalen, ist es so, dass wir etwa 120 Länder sind, in denen Fridays for Future beziehungsweise eine der Variationen, die es gibt von Fridays for Future, aktiv ist. Das heißt nicht überall weltweit Fridays for Future. Es gibt auch Youth for Climate zum Beispiel, die aber genau dasselbe machen und sich auch in der Tradition von Greta Thunberg sehen. Und es ist international teilweise viel größer. In Deutschland ist es zum Beispiel noch einmal einen deutlichen Schritt größer oder auch in der Schweiz, also in Österreich die Bewegung ist. Mit größer meine ich präsenter, mehr Menschen auf der Straße. Mitunter ist es viel kleiner, zum Beispiel in Uganda oder in Ghana ist es jetzt noch nicht so groß, aber es gibt trotzdem aktive Bewegungen dort. Und das ist halt das wirklich Schöne, was man immer mehr spüren durfte über das ganze Jahr, dass wir eine internationale Bewegung sind, also dass man Kontakt hat mit Menschen aus der ganzen Welt, die dasselbe Ziel antreibt, und das ist eben Klimagerechtigkeit und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Genau. Und wir haben versuchen halt international uns auch noch besser zu strukturieren. Es gab jetzt eine große Konferenz mit 400 Aktivistinnen aus 37 Ländern in Lausanne in der Schweiz Anfang August, wo einiges weitergegangen ist, so wie die internationale Kommunikation laufen soll, wie die Organisation laufen soll. Wir verstehen uns ja nicht als zentral organisierte Bewegung, sondern als möglichst autonom regional organisierte Bewegung. Es gibt ein paar Grundsätze, an die wir uns halten sollen, wollen, weil wir dadurch einfach mehr Schlagkraft entwickeln.
Sie haben von der Ignoranz der Menschen gesprochen, die Sie überrascht hat. Ja. Da fallen mir eine Fragenkaskade dazu ein. Wen meinen Sie damit genau? Meinen Sie Politiker, Politikerinnen im engeren Sinn oder meinen Sie alle außer sich?
Nein, also ich selber kann mich da gar nicht ausnehmen, weil ich bis vor einem Jahr ja auch kein Klimaaktivist war. Also das klingt jetzt blöd, aber ich war bis vor einem Jahr auch ein Mensch, der gesagt hat, Klimawandel ist ein Thema, was ich total wichtig finde und wo ich echt versuche, auch in meinem persönlichen Leben was zu ändern, um da meinen Fußabdruck zu verringern. Aber das Ausmaß der Gefährlichkeit der Situation wurde mir erst so nach und nach über den letzten Herbst bewusst, mit dem neuen IPCC-Bericht, der rausgekommen ist, also Weltklimarat zu Deutsch. Wo es echt aufgezeigt wurde, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht anhalten, dass wir echt vor Herausforderungen stehen, die die Menschheit so noch nicht gesehen hat. Und das macht mir persönlich Angst, das macht, glaube ich, vielen Leuten auf der Welt Angst zu sehen, dass Wissenschaftlerinnen sich auch systematisch unterschätzen und also die Situation unterschätzt haben. Also wir erleben jetzt zum Beispiel das Auftauen des Permafrosts, wie wir es eigentlich erst in den 2090er Jahren erwartet hätten. Der Amazonas hat gebrannt den ganzen Sommer, sowohl also wie die Arktis. Und ich glaube, dass für viele Menschen der Klimawandel so ein Lebensbegleiter war, oder für viele Menschen, die jetzt so in meinem Alter sind oder ein bisschen älter. Das war immer wieder hat man davon gehört, da gab es wieder neue Erkenntnisse, da hat man gewusst, dass Autofahren nicht so cool ist und dass man im Zug umsteigen soll, aber dass das echt ein Problem ist, das uns vor das Ende unserer Zivilisation stellen kann, wenn wir es nicht ernst nehmen. Das kommt jetzt gerade, das denkt wie richtig durch. Und jetzt ist die Situation da, dass wir sehr schnell handeln müssen, um unser ganzes fossiles System einfach loszuwerden.
Die Klimakrise an sich ist keine Neuigkeit, weder medial noch faktisch. Wie erklären Sie sich diese Verdichtung der Dringlichkeit und der Relevanz, die das Thema in den vergangenen vor allem im vergangenen Jahr global bekommen hat?
Also ich glaube, da spielen jetzt schon echt die Folgen viel rein, die man spürt, verstärkt, auch in Österreich jetzt zum Beispiel. Also der letzte Sommer war ja historisch heiß. Und verschiedenste Sektoren sind ja schon sehr stark betroffen, zum Beispiel die Landwirtschaft, die Ernteausfälle erlebt, die Forstwirtschaft, die den Borkenkäfer erlebt, der die Fichten zusammenfrisst. Also meine Familie kommt aus dem Waldviertel, wo es echt, wo viel gerodet werden musste und Holz quasi brach liegt, weil der Borkenkäfer so gewütet hat diesen Sommer und den letzten Tag. Und ich glaube, also das waren so Dinge, die gleich im Untergrund gelaufen sind und die das Bewusstsein der Menschen ein bisschen immer stärker erreicht haben. Aber ich glaube, dass wirklich so ein Kondensationskeim Greta Thunberg war, die letzten Sommer gesagt hat, es geht jetzt nicht mehr, wir müssen auf die Straße und für unsere Zukunft demonstrieren. Und ich glaube, das hat viel von dem eingefangen, was sich im Untergrund eh schon getan hat. Also Greta ist, glaube ich, einfach eine starke Identifikationsfigur für eine Generation, die jetzt gerade sich bewusst wird, dass unser Lebensstil einfach ihre Zukunft bedroht. Und ich glaube, dadurch hat sie ein Momentum geschaffen und eine globale Bewegung ins Leben gerufen, was super ist.
Eine kurze Seitenfrage dazu. Wir alle haben von Greta gelesen und gehört und haben unsere Meinung. Sie haben sie persönlich kennengelernt.
Ja.
Ihr Eindruck?
Ein total intelligentes, sehr ruhiges Mädchen. Also sie spricht nicht mehr, als unbedingt notwendig ist. Sie ist absolut fokussiert, aber auch Aufmerksamkeit im Zuhören. Aufmerksam, wenn sie dir zuhört. Aber vor allem finde ich sie stark, wie mutig und wie unerschrocken sie ist. Sie hat eine Gelassenheit ausgestrahlt, die ich an mir selbst manchmal vermisse, weil Klimaaktivismus denkt ja doch etwas ist, was oft sehr emotional nahe geht, habe ich das Gefühl. Aber sie steht da echt drüber und das finde ich unglaublich stark, gerade bei dem, was sie an Backlash erfährt, einfach aus der internationalen Medienlandschaft, aus den rechteren Szenen, finde ich echt krass, wie sie da drüber steht.
Sie haben vorhin geschildert, ihr Anliegen sozusagen sei die eine Klimagerechtigkeit. Mhm. Das ist ein schönes Wort, das viel heißen kann. Als Forderung haben Sie vorher gemeint, das 1,5-Grad-Ziel.
Ja.
Was sind Forderungen darüber hinaus, die ins Politische gehen?
Mhm. Also ich würde jetzt gerne schon unsere 6 Forderungen vorstellen. Wir haben 6 Forderungen als österreichweite Bewegung beschlossen, die wir an unsere nationale Politik richten. Mhm. Eben letzte Woche am Wochenende in Graz im Bundesplenum. Die werden am Montag am 16. präsentiert und bitte ich einfach, die Medien aufzumachen und zu schauen, was wir fordern. Aber es wird nicht sein, was eine große Überraschung darstellt. Wir orientieren uns sehr eng an der Wissenschaft und stimmen auch unsere Forderungen mit Wissenschaftlerinnen, Klimawissenschaftlerinnen in Österreich ab. Es gibt ja eben die Scientists for Future, die sich als Unterstützung hinter die Bewegung gestellt haben, schon im März. Und da arbeiten wir sehr eng mit ihnen zusammen. Ich glaube, das ist nämlich etwas, was die Bewegung auszeichnet. Das will ich mich nicht selber loben, aber das wurde uns von vieler Seite zugetragen, dass wir uns halt sehr hart an der Wissenschaft orientieren und einfach nicht keine Utopien fordern, sondern eigentlich nur das, was notwendig ist. Und ich glaube, das gibt uns einfach die notwendige Ernsthaftigkeit, dass wir halt auch gern gesehene Gesprächs- und Verhandlungspartner sind.
Seit Monaten ist die Klimakrise das Megaphänomen medial über Österreichs Grenzen hinaus. Wir erleben zum ersten Mal sowas, was man einen Klimawahlkampf nennen könnte. Das deutet darauf hin, dass die von Ihnen vorher erwähnte Ignoranz der Menschen sich ein wenig geändert hat, auch der Politik. Wie nehmen Sie das wahr, vor allem auch jetzt vor dem Hintergrund des Wahlkampfs?
Mhm. Also ich erlebe es schon noch immer, dass ich sehr in einer Bubble lebe. Ich meine, in meinem Umfeld sind sich alle super bewusst, was notwendig ist, was die Gefahren sind, welche Parteien Konzepte präsentieren könnten, die Paris-konform sind und welche eher vielleicht nicht. Aber wenn man raustritt aus diesem unmittelbaren Umfeld, dann ist es schon auch noch sehr viel Überschrift getrieben. Also nachdem sich jetzt alle Parteien im Klimaschutz verschreiben, ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, für Menschen, die nicht so tief in dem Thema drinstecken, das mega komplex ist und das man wirklich nicht jedem unbedingt zumuten muss, in dieser Fülle zu durchdringen. Dass es, glaube ich, schwierig ist zu unterscheiden, wer hier auf den Zug aufspringt und Showpolitik betreibt und wer das nicht macht. Wir wollen aber als Bewegung niemanden aus der Mangel nehmen. Also laut unserem Wissensstand und auch mit was wir von Wissenschaftlerinnen gehört haben, ist in Österreich keine der Parteien so hundertprozentig mit ihren Konzepten am Weg, das Pariser Abkommen einzuhalten. Und da braucht es einfach auf allen Ebenen noch eine Nachschärfung. Und es geht auch nicht mehr darum, also es geht vor allem nicht darum, das Thema einer Partei oder wenigen Parteien zu überlassen, weil es uns halt alle betrifft und weil es unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Also hier muss ein Mindestmaß eingeschoben werden und auf dem wir verhandeln. Und das ist halt gerade unser großes Anliegen. Wir haben mit allen Parteien im jetzigen Parlament einen Antrag verhandelt, der sich Ausrufung des nationalen Climate Emergency nennt. Den haben dann auch 4 Parteien von den 5 unterstützt. Die FPÖ ist leider abgesprungen dann im letzten Moment und bei der letzten Nationalratssitzung Anfang Juli eingebracht. Dieser Antrag wird abgestimmt am 25. September und umfasst eben 8 Punkte, mit denen wir versucht haben, ein Mindestmaß einzuführen, wie Klimapolitik verhandelt wird, wie darüber gesprochen wird, wie öffentlich darüber gesprochen werden sollte und in welchem Ausmaß Klimapolitik auch Priorität eingeräumt wird in allen Entscheidungen, die zukünftig im Parlament getroffen werden. Und da würde ich das Publikum sehr ermuntern, sich diesen Antrag anzuschauen. Den findet man auf der Parlaments-Homepage, wenn man eingibt Climate Emergency Parlament.
Eine Frage noch im Hinblick auf die Nationalratswahl am 29. September. Ist das von außen gesehen ein Klischee, dass alle Fridays for Future-Bewegten diese eine Partei wählen werden? Oder ist dem so?
Ich denke nicht, dass es sich an einer Partei aufhängen wird. Wir sind eine sehr diverse Bewegung, die nicht nur einschlägige Menschen unter sich vereint. Man hat das mal ganz schön an einer Anekdote gesehen, die mir erzählt wurde bei einem Bundesplenum, wo ich nicht dabei war, wo erzählt wurde, wie am Rückfahrt von Linz nach Wien sich sehr angeregt ein offensichtlich anarchistischer Punk mit einer Vertreterin der Schülerunion unterhalten hat über Klimapolitik. Und das ist das Schöne an der Bewegung, dass wir so divers sind, weil das Ziel uns einfach eint, dass ich auch hier auf den Wahl hin nicht glaube, dass wir in der Form so homogen auftreten werden. Wir möchten ja auch nicht, wir möchten uns ja auch von der Ideologie befreien, dass nur gewisse Parteien Konzepte vorlegen können. Deswegen machen wir am Freitag, am 13.09. eine Klimaprüfung mit allen Parteien, wo Wissenschaftlerinnen die Konzepte der Parteien wirklich sektormäßig aufschlüsseln und analysieren und uns dann eine möglichst wissenschaftlich fundierte Entscheidung erlauben, wen zu wählen, denn am schlauesten sei, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten. Also hier darf sich jede Partei mit neuen Ambitionen hervortun. Das würden wir uns sehr wünschen.
Eine Frage zum Schluss. Was würden Sie jenen Menschen mitgeben, die weder Lust haben, am Freitag auf die Straße zu gehen, noch Lust haben, bei ihrem täglichen Konsum 100% konsequent darauf zu achten, ressourcenschonend zu leben? Was können die, und ich behaupte jetzt einmal, das mag eine Mehrheit sein, was können die tun, um einen Beitrag zu leisten, sozusagen?
Also keine Lust zu haben, diese Dinge nicht zu tun, sehe ich dann aber eng damit verbunden, sich noch nicht ausreichend damit beschäftigt zu haben, was es bedeutet, das andere zu haben oder sich bewusst dazu zu entscheiden, auf eine Zukunft hinzuarbeiten, die für die Menschen, die jetzt jung sind, die nach uns kommen werden, die Hölle bedeuten wird. Und das finde ich sehr unverantwortungsvoll. Ich will jetzt keinen Angriff hier auf die Hörerinnen und Hörer loslegen, aber würde ich doch nochmal gerne sehr ans Herz legen, sich vielleicht doch durchzuringen, am 27. September beim Earth Strike zu beteiligen in Wien und in allen Landeshauptstädten. An dem Tag möchten wir nämlich explizit auch den Appell an die erwachsenere, arbeitende Bevölkerung richten, sich hinter die Proteste zu stellen. Wir sind hier mit Gewerkschaften, mit Universitäten, mit Unternehmen im Gespräch, die an dem Tag sich beteiligen werden und auf die Straßen mit uns gehen werden. Weil es geht auch wirklich nicht darum, dass jeder und jeder Einzelne in ihrem Leben, wie wir es jetzt führen, zum Engel wird, zum Klimaengel oder so. Sondern es geht ja hier wirklich darum, die Rahmenbedingungen zu ändern, unter denen wir leben, die jetzt eben nicht darauf aufgerichtet sind, klimafreundliches Verhalten zu erleichtern. Und es geht langfristig darum, uns von diesem fossilen System zu befreien und Befreiungsbewegung zu starten, die uns eben aus diesen Fesseln befreit. Und langfristig werden wir unser Leben umstellen müssen, aber ich würde das eher als Vision sehen, wie wir eine Zukunft bauen können, die für uns alle gerechter, sauberer und sicherer ist. Und das würde ich den Hörerinnen gerne mitgeben.
Jetzt werden Sie ganz revolutionär von Ihrem Wording her und sprechen von der Befreiungsbewegung, die dann helfen soll, die Fesseln zu sprengen. Noch einmal der Versuch, jene Menschen, die, und ich behaupte jetzt eine Mehrheit, die ihre Jobs haben und ihre Hobbys haben und ihre Haustiere haben und nicht zu einem Earth Strike gehen und nicht auf die Homepage von Fridays for Future gehen, um sich dort den Sechs-Punkte-Plan anzusehen und nicht die Grünen wählen, die sie mit einer Befreiungsbewegung letztlich aber bekommen wollen. Wie kriegt man die?
Ich glaube, da muss man mittelfristig nur mit seinen eigenen Kindern sprechen. Mhm.
Johannes Stangl, haben Sie vielen Dank für das Kommen, für die Zeit. Wir sind gespannt auf den Montag, an dem Sie die 6 Punkte vorschlagen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, ebenfalls.
Auf der Werkbank.
Nun hat sich zu mir gesetzt an den Besprechungstisch Clara Borak. Hallo Clara.
Hallo.
Wir haben einander vor einer Stunde getroffen im Gastgarten des Cafés unter unserer Redaktion und ich hatte einen To-Go-Becher, Kaffeebecher in der Hand, wofür du mich gleich gescholten hast. Damit sind wir auch mitten beim Thema. Du bist nicht nur Journalistin, sondern du bist auch Klimaaktivistin.
Ja.
Und was mich interessiert ist, wie geht das zusammen?
Also zur Frage, wie man irgendwie gleichzeitig Journalist und Aktivist ist, würde ich zuerst sagen, dass ich auf keinen Fall Journalistin sein will. Ich möchte höchstens aus einer arbeiten. Ich möchte immer zuerst Mensch sein. Und ich glaube, dass der Klimawandel eine philosophische Frage ist. Also es geht darum, in was für eine Welt möchte ich leben. Und es geht um Solidarität für mich ganz viel, weil die Klimakrise ja die Menschen betrifft, die am wenigsten dafür können. Und ich glaube, dass Solidarität eines meiner Grundrechte ist. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Also ich lasse mir nicht von Politikern mein Recht auf Solidarität als Weltbürgerin nehmen. Und das möchte ich mit erhobener Faust einfordern, ganz einfach. Und gleichzeitig schreibe ich Texte als Journalistin. Und ich glaube, wer das vermischt, ist schlechter Aktivist und schlechter Journalist. Oder schlechte Journalistin und schlechte Aktivistin, weil das für keine der beiden Seiten gut ist. Andererseits ist Unabhängigkeit ganz sicher eine Illusion, aber ich glaube halt, dass man sich dem nicht entziehen kann, dem Politischen. Also ich bin ja nicht weniger politisch, weil ich nicht auf eine Demo gehe oder weil ich mich nicht irgendwo engagiere, sondern wie Rosa Luxemburg gesagt hat, ich merke es halt nur nicht, dass ich politisch bin.
Wie gehst du ans Handwerk, um es nicht zu vermischen?
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich weine bei fast jeder Recherche. Also ich hab letztens überlegt, eigentlich bis jetzt bei jeder. Und ich lasse mich irgendwie immer urdrauf ein. Und das ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es ist auch gut. Und das die schöne Aufgabe und auch die schwierige, die man als Journalist hat, ist, sich alle Seiten anzuhören. Oder halt möglichst viele Seiten irgendwie anzuhören. Manchmal ist es schwierig. Auch das ist sicher eine Illusion, dass man irgendwie alle Seiten gleich versteht. Ja, klar, bin ich irgendwie gebiased. Aber sozusagen als Aktivist möchte ich ja auch nicht, dass irgendwie ein Journalist über mich auf eine Art und Weise berichtet, die verzerrt ist oder die quasi mir zuspielt. Das habe ich ja nicht nötig. Ich habe sozusagen eine legitime Position. Ich stelle mich wirklich nur hinter Wissenschaft und hinter Völkerrecht. Also ich meine, die Forderungen, die meisten Klimaaktivisten stellen, sind eh lächerlich unambitioniert eigentlich. Das ist sozusagen eigentlich schon geltendes Recht, das eingefordert wird. Ist bei Völkerrecht oft so, ist traurig. Und ich glaube, dass man dementsprechend halt einfach versuchen kann und darf und soll, jeden zu verstehen. Und das ist irgendwie eigentlich etwas Urschönes.
Es gibt ein sehr, sehr schwieriges und gleichwohl wichtiges Terrain im Journalismus. Über der Eingangstür steht Objektivität. Da gibt es diese Idee, die Konstruktion von Äquidistanz, von Objektivität. Darüber kann man schon mal streiten, gibt es das jetzt überhaupt oder ist das nur eine Konstruktion? Und dann gibt es die Idee, dass man als Journalistin, als Journalist diese Objektivität in seinem Handwerk ausübt, von ihr getragen wird. Ja? Kannst du hiermit was anfangen? Oder sagst du, das ist ein alter Objektivitätsbegriff, der sich für die Realität junger Menschen im 21. Jahrhundert gar nicht mehr anwenden lässt?
einerseits bin ich sozusagen in einem System, in dem Wissenschaft und so etwas wie Objektivität als gut angesehen werden, aufgewachsen. Andererseits aber auch mit Gedanken wie Foucault sozusagen, die diese Sachen immer dekonstruieren, zerlegen und hinterfragen. Und ich glaube, dass es bei Objektivität sehr viel um Macht geht. Also das, was als objektiv gesehen wird, ist sehr oft die Wahrheit von weißen, reichen Männern. Jetzt polemisch gesagt, auch viel von weißen, reichen Frauen. Und das ist etwas, das es sicher zu reflektieren gilt. Also ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt heißt, dass Objektivität gar nicht irgendwie existiert. Aber ich glaube, dass man immer darüber nachdenken muss, aus welcher Position spreche ich, welche Macht habe ich gerade, welche Macht nutze ich, wie nutze ich meine Macht. Und ich glaube auch, dass man als Journalist die in viele Richtungen nutzen kann und eben nicht nutzen darf. Also ich darf mir zum Beispiel auch als Journalist nicht einbilden, dass ich irgendwie was Gutes für Klimaaktivisten tue, indem ich über sie schreibe, wenn ich solidarisch mit der Klimakrise sein will, wenn ich solidarisch mit den Menschen auf der Welt sein will und mit der Natur, dann gehe ich am Freitag auf die Straße und jeder andere ist ein Heuchler. Also Entschuldigung, also es ist so. Wer irgendwie sich einbildet, man könnte seine eigene Machtposition, in der man als Journalist immer ist, verwenden, um Gutes oder Schlechtes zu bewirken, ist finde ich sehr schwierig.
Ich habe dich kennengelernt als Journalistin, ich habe dich kennengelernt als Clara. Ich sehe die Arbeit, die du beim Datum tust, ist insofern von deiner Einstellung, von deinem Aktivismus geprägt, als du dich für Themen entscheidest, die im weitesten Sinn Klimathemen sein können, und dass du für die Recherche brennst. Ja? Ich sehe beispielsweise jetzt in unserer Zusammenarbeit auch überhaupt kein Problem, Objektivität, Aktivismus hin oder her, was dein Handwerk betrifft. Gleichwohl, ich kann mir nicht vorstellen, beispielsweise wärst du beim ORF als Journalistin, dass du zum einen am Freitag auf die Straße gehen kannst und am Montag eine Klimageschichte recherchieren, sei es im Fernsehen für ein Magazin oder sei es im Radio, sozusagen für einen öffentlich-rechtlichen, da der ein sehr, sehr klassisches Verständnis von Unabhängigkeit, von Äquidistanz und von Objektivität hat. Kannst du damit etwas anfangen? Mhm. Oder sagst du einfach, Leute, nett, aber unzeitgemäß?
Also erst einmal würde ich sagen, ich habe der Welt halt einfach nichts anderes zu bieten als mich. Ich kann halt niemand anderer sein als Clara Porrack und ich bin, keine Ahnung, da könnten wir jetzt ein langes psychologisches Gespräch führen, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Aber ich würde, glaube ich, sagen, dass ich damit wenig anfangen kann. Gleichzeitig glaube ich aber schon auch, dass man... ich mache das vor allem für mich selber, aber ich schreibe zum Beispiel nicht über Fridays for Future und ich werde es auch nicht machen. Fridays for Future ist einfach für mich eine Bewegung, die mir eine Plattform, die ich dringend gebraucht hat, gegeben hat, rauszugehen und zu sagen, ich möchte nicht nur meinen, also ich habe sehr lange sehr, ich würde sagen, konstruktiven Aktivismus gemacht, indem ich Projekte umsetze und an ihnen arbeite, die irgendwie versuchen, Bewusstseinsbildung zu machen. Aber dieses Rausgehen und irgendwie schreien und sagen, ihr depperten Politiker, hört zu und versaut uns nicht unsere Zukunft und vor allem nehmt uns nicht unser Menschenrecht, solidarische Menschen zu sein, die am Abend in den Spiegel schauen wollen, weil mehr will ich nicht. Das ist einfach urwichtig für mich und ich möchte nicht kritisch beleuchten, was hinter Fridays for Future steckt, wie effizient das ist. Ich möchte nicht irgendwie, also ich will einfach keine Geschichte über die machen, aber eher für mich als für, weil es einfach hart ist, sich seine eigenen persönlichen, ich würde sagen, das, was einem Kraft gibt, journalistisch zu hinterfragen, ist nicht immer leicht.
Clara, deine nächste Recherche führt dich zum Thema Atomkraft. Ich freue mich sehr auf die Lektüre. Hab vielen Dank fürs Dasein.
Danke sehr.
Das Heft.
Ich darf bei mir begrüßen unseren Praktikanten Felix Kraxner.
Hallo.
Felix, wir haben nicht nur einen Podcast und ein Buch herausgegeben, sondern natürlich auch ein Magazin. Es ist vergangenen Freitag erschienen und bummvoll mit sehr unterschiedlichen Themen. Wir haben da mal eine Reportage aus dem steirischen Steinhaus.
Die Kollegin und Datumautorin Laura Anninger hat sich in der Gemeinde Steinhaus am Semmering umgesehen. Die Gemeinde hat im Zuge der Flüchtlingsbewegung 2678 Menschen aufgenommen. Die einheimische Bevölkerung zählt gerade einmal 600 Einwohner. Untergebracht wurden die Menschen in einem ehemaligen Gewerkschaftsheim. Und Laura Anninger hat sich gefragt, was macht das mit einem Ort? Wie verändert das einen Ort?
Anlässlich der Wahl hat sich Anneliese Rohrer für uns die Frage gestellt, wie Empörung im politischen Business weiterhelfen kann und wo sie stört.
Anneliese Rohrer hat sich mit der Empörungskultur in Österreich beschäftigt. Sie hatte 2011 einen, wie sie schreibt, Feldversuch gestartet, nämlich eine zivilgesellschaftliche Bewegung der Wutbürger gegründet.
Der Mutbürger, ich erinnere mich.
Genau, die hat sich später in Mutbürger umbenannt. Ja, ja. Und die haben bei ihren regelmäßigen Treffen zwar immer wieder ihrer Empörung Luft gemacht, aber Aktionen haben die Teilnehmer daraus kaum abgeleitet. Und Rora sieht in ihrer Analyse auch wieder recht viel Empörung über die aktuellen politischen Zustände, aber kaum Konsequenzen daraus.
Wenn man so will, dann hat unser Autor Jonas Vogt auch einen Wutbürger getroffen, nämlich Andreas Unterberger.
Genau, Jonas Vogt hat Andreas Unterberger getroffen und ihn porträtiert. Andreas Unterberger gehörte einst zu den wichtigsten Journalisten des Landes. Heute betreibt er einen Blog, kann davon nach eigenen Angaben gut leben und bedient damit eine Nische in der klassischen Medienlandschaft. Und er schreibt regelmäßig Gastkommentare für Medien, die am rechten Rand angesiedelt sind.
Verena Randolph wiederum traf den genialen, berühmten und völlig durchgeknallten Philipp Hochmeier.
Genau, wir haben noch ein zweites Porträt eines Schauspielers, nämlich vom Philipp Hochmeier, der irgendwie eine Ausnahmeerscheinung ist. Er hat im Sommer kurzfristig den Jedermann statt Tobias Moretti übernommen. Andere kennen ihn ja aus der ORF-Serie Vorstadtweiber. Und Verena Randolph hat ihn für das Datum porträtiert, hat ihn immer wieder getroffen mit seinem Bruder, mit engen Freunden und auch mit einer ehemaligen Schulkollegin, der ZIP2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittelbacher.
Und das Cover der September-Ausgabe ziert der gleiche Titel wie auch unser Jubiläumsbuch »Wo sind wir hier eigentlich?« Um Ihnen, liebe Leserinnen, lieber Leser, einen Vorgeschmack auf das Buch zu geben, haben wir es sozusagen in einen Fotoessay verwandelt. Man kann sich das wie eine intellektuelle Variante der Bravo Love Story auf 16 Seiten vorstellen. Felix, hab vielen Dank für die Erklärungen und fürs Dasein.
Gerne, danke.
Das Experiment.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lassen Sie mich Ihnen zwei offene Geheimnisse verraten. Nummer 1, am 29.09. wählen wir den Nationalrat. Nummer 2, die Kommunikationstheorie lehrt uns, dass wie wir sprechen ungleich wichtiger ist für die Rezipientin, für den Rezipienten, als das, was wir sagen. Deshalb machen wir jetzt mal was Spezielles. Wir bitten eine Kommunikations- und Verhaltensexpertin, die Rhetorik, das Sprechen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu analysieren. Und zwar bitten wir Tatjana Lackner. Sie ist mehrfache Buchautorin, sie ist Gründerin und Direktorin, wenn man so will, der Schule des Sprechens.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Gehen wir sie vielleicht mal der Reihe nach durch. Und ich starte mit Pamela Joy Randy Wagner. Also es geht jetzt immer so ein bisschen um das Sprachmuster, was fällt mir auf, was sind so klassische Dinge, die man auch beackern kann. Sie spricht unglaublich echauffiert aus dem bevormundenden und warnenden Eltern-Ich, was immer so ein bisschen von oben herab wirkt und eher an einen Lehrertypus erinnert. Dann hat sie auch die Eigenschaft, dass sie Vokale verkürzt, wo die lang gehören und auf der anderen Seite Vokale zerdehnt, wo die richtigerweise kurz gesprochen werden. Also Vokalisation, würde man jetzt im Fachjargon sagen, ist das Thema. Also Beispiele sind Zukunft statt Zukunft oder Österreich statt Österreich. Also hier gibt's immer wieder ein bisschen schräge Laute. Was mir rhetorisch auffällt, ist, dass sie mit Steigerungsformen so ein bisschen ihre liebe Mühe hat. Die meisten Worte lassen sich in sich selbst steigern, gut, besser und so weiter. Sie verwendet gerne ganz, ganz, sehr, sehr viel. Also viele, jetzt ist es wirklich wichtig, also auch so Beteuerungsfloskeln, so Beteuerungsvokabeln. Und damit wirkt sie insgesamt natürlich manchmal schmallippig, wobei es viele Beobachter auch gibt, die ihr gerne zugestehen, dass sie im Zuge des Wahlkampfs besser geworden ist. Diese unglaublich breite Kiefersperre, um irgendwie jetzt was nachdrücklich zu sagen, womit man auch immer so ein bisschen in den Entenmund geht und automatisch näselt, ist eben auch was, was wieder dieses bevormundende Eltern-Ich ein bisschen unterstreicht. Also locker und wirklich, also gut redend ist sie nicht unbedingt. Und wenn man es rhetorisch jetzt betrachtet, haben wir da natürlich viele Stehsätze, Beteuerungsvokabeln und eine völlig bildleere Sprache. Also sie hat es bis jetzt nicht geschafft, irgendwie Narrativ, Storytelling-Elemente, Frames aufzubauen, sondern ist mit den immer gleichen Stehsätzen unterwegs. Und für alle gilt, gute Rhetorik findet dort statt, wo es den Buchstabenwald der Worte verlässt und man Bilder in die Köpfe der Menschen transportiert, Emotionen natürlich auch entwickeln kann, denn Menschen kaufen sich keine Produkte, keine Dienstleistungen, auch keine Konzepte oder Wahlprogramme. Menschen kaufen sich Stimmungen und das ist nicht unbedingt was, was sie wirklich vermag. Ich mache weiter jetzt mal hier in der Chronologie und wir gehen zu Sebastian Kurz. Sebastian Kurz spricht tendenziell unaufgeregt aus dem höflichen Eltern-Ich. Er verwendet sehr oft Anaphern, das heißt also gleiche Anfänge wie zum Beispiel, die Bürger wollen eine Politik, die sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigt. Die Bürger wollen, dass wir etwas arbeiten und die Bürger wollen, dass Österreich wieder gut dasteht. Das sind so klassische Anaphern, die man auch zum Teil aus Werbeslogans und aus Marketing kennt. Es haben seine Gegner schon wahnsinnig, also die haben schon ganz schön schwer. Das hat man in diesen Wahlkampfarenen auch auf Puls 4 gesehen, aber natürlich auch bei Pötzelsberger im ORF. Es ist schon nicht ganz leicht, ihm ein Schach zu setzen, weil hier ist einfach jemand sicherlich Medientalent, rhetorisch auch einigermaßen fit, verwendet Storytelling und Frames ohne Ende, hat kein Problem mit Euphemismen. Böse Zungen würden das schon fast Schwindeleien nennen, aber nennen wir es mal so, Dinge geschönter darzustellen. Ganz egal, ob es um die Wahlkampfspenden, um Horten von Geld und 49.000 Überweisungen, also 1.000 Euro Überweisungen geht. Aber es ist ganz bestimmt, Sebastian Kurz, jemand, der sehr stark ist in der Ursache- und Wirkungsrhetorik. Die stimmlichen Gigse klingen immer noch befremdlich. Also er verwendet da seine Obertöne manchmal definitiv zu stark, was auch wirklich trainierbar wäre. Also ich verstehe nicht, warum die ÖVP-Kranten sich da nie drum gekümmert haben, weil es ist nicht notwendig. Er ist nicht mehr in der Pubertät, er ist heute jenseits der 30 und es ist einfach ein Zeichen für eine unökonomische Stimmführung. Was er bei den Redefiguren gut verwendet, sind Paraphrasen. Also er nimmt sehr oft den Vorwurf oder das Gegenargument des Moderators oder des Duellgegners auf und spielt mit dem weiter, während er seine Argumente alle noch ungezogen im Petto hat. Was schlau ist, weil man damit nicht sofort in die Rechtfertigungsfalle, in dieses Ja-Aber-Nein-Aber geht und nicht seine eigenen Argumente nur in der Defensive verglüht. Außerdem arbeitet Sebastian Kurz sehr stark mit sogenannten Shifting Baselines. Das sind zeitliche Referenzpunkte, an denen er uns immer wieder mit auf die Reise nimmt. Wie war das damals? Wie ist das heute? Er arbeitet stark mit gestern, heute, morgen. Und damit können natürlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen beziehungsweise auch Menschen unterschiedlichen Alters, denn man darf nicht vergessen, wir haben hier erstmals auf dem Teller der Wertschöpfung, aber natürlich auch vor den Toren der Urnen, haben wir erstmals Menschen, die Babyboomer sind, zum Teil sogar noch Silent Generation. Silent Generation sind rund um 1920 Geborene, Babyboomer rund um 1950, Generation X, Y und Z. Und das muss man natürlich als Politiker auch bedienen. Denn jemand, der aufgewachsen ist mit der Idee, zuerst die Arbeit, dann das Spiel, also als Babyboomer zum Beispiel, der ist natürlich völlig anders anzusprechen als jemand aus der Generation Y, 1990 geboren, für eine Generation, für die Work and Travel erfunden worden ist. Ja. Wenn man Norbert Hofer anschaut, ich bin jetzt bei der FPÖ, dann spricht der aus dem angepassten Kinder-Ich. Man darf nicht vergessen, Norbert Hofer selber war mal, also ist Ex-Rhetoriktrainer, das heißt, also grundsätzliche Dinge sind ihm schon bekannt und sind ihm auch geläufig. Er hat die Eigenschaft, dass er sehr einfache Sätze baut, Hauptgedanken wirklich in Hauptsätze und Nebengedanken in Nebensätze, was zum Beispiel jetzt vergleichsweise bei Beate Meinl-Reisinger gar nicht so ist. Also Hofer ist definitiv jemand, der ruhig spricht, vordergründig, wahnsinnig freundlich ist, wo man mittlerweile aber schon auch Kritiker aus den eigenen Reihen, aber auch aus anderen Parteien immer wieder bestätigen, der Hofer ist kein Spaß. Also an dem hat sich jetzt schon Strache abgearbeitet, Hainbuchner kommt nicht wirklich durch und das nächste möglicherweise Opfer wird Kickl werden. Also den darf man nicht unterschätzen. Norbert Hofer klingt dann tragisch, wenn er Denglisch redet, also halb Deutsch, halb Englisch, das ist irgendwie was, was er nicht so drauf hat. Das ist dann Troubleshooting, ja. Also kaum verwendet er irgendwelche Redefiguren und steht immer gerne als der Verharmloser da. Also, na, geh, Herr Doktor, sind's heute böse, auch im Wahlkampf damals gegen Van der Bellen. Aber eben nur scheinbar harmlos. Weil er nimmt sehr gerne die Befindlichkeiten des Gesprächspartners und geht da auf den anderen zu, während er der nette, harmlose Kerl ist, bringt er zwischendurch ganz klare Botschaften, was Strache sicher nicht darf und wie es ausschaut und wie wir es konkret haben. Auch der Sager damals, Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist. Also das ist so, Hofer ist schon so ein bisschen ein janusköpfiger Redner. Ja, wenn ich jetzt so im Flow bin, dann mache ich vielleicht gleich weiter mit den Grünen. Wir sind bei Werner Kogler, der ganz im Unterschied zum angepassten Kinder-Ich von Norbert Hofer im trotzigen Kinder-Ich spricht und damit natürlich auch witzige Sager produziert und jemand ist, der auch mal für Lacher sorgt. Über den Wahlerfolg der Grünen hat er einst gesagt, das war das größte Comeback seit Lazarus. Natürlich nuschelt Werner Kogler gelegentlich und ich bin davon überzeugt, dass ihn nicht alle immer verstehen. Aber er pflegt seine steirischen Dialekteinflüsse, die sind auch sympathisch, die sind auch irgendwie authentisch. Sein Problem sind, dass er halt viele Äs verwendet, MMS. Wie entsteht das? Für uns alle vielleicht, weil damit ist er ganz bestimmt nicht alleine. Während man weiterhirnt und Vollgas auf der Tonspur bleibt, ist immer ein Indiz dafür, die Sätze sind zu lang. Also Redezeit ist nicht gleich Denkzeit und dementsprechend muss man kürzere Sätze bauen. Werner Kogler ist aber absolut jemand, der paradoxe Interventionen beherrscht, auch mal mit flotten Sager den Gesprächspartner überrascht und wirklich der Einzige von allen Spitzenkandidaten, der auch zwischendurch mal den politischen Mitbewerber lobt. Also auch die Mitbewerberin natürlich. Mir ist es zuletzt aufgefallen, eben im Gespräch mit Beate Meinl-Reisinger, aber auch mit anderen. Das heißt, er stellt gerne auch das Verbindende vor, das Trennende, was natürlich vor den Zuschauern immer sympathisch kommt, wenn jemand jetzt nicht nur der Streithansel ist. Und damit gehen wir vielleicht zu Beate Meinl-Reisinger von den Neos, die ja durchaus nach Matthias Strolz kein leichtes Erbe angetreten hat. Die wechselt zwischen dem zurechtweisenden Eltern-Ich und dem kecken Kinder-Ich. Die hat da schon eine ganz gute Bandbreite auch an rhetorischen Tools. Wenn sie mit Peter Pilz zusammentrifft, dann sind wir schon auch eher im zurechtweisenden Eltern-Ich. Dann wird sie schon auch ein bisschen tantig und ist in dieser Lehrerin. Naja, Herr Pilz, gebitte. Also wir sind immer wieder dann auch in diesen Pseudo-Abwertungen, die eben klanglich und in der Anrede passieren. Aber sie kann zwischendurch auch sehr charmant sein, sie kann sehr keck sein. Ihre Vokale, gerade der Vokal A, sind scheußlich, die Näseln furchtbar. Ich denke da an Worte wie sagen, fragen. Also da ist sie immer furchtbar in der Nase, was wirklich auffällt, weil alle anderen Dinge eigentlich ganz okay sind. Sie hat dafür eine schöne Mundmimik. Das ist auch wichtig, wenn man redet und wenn man Berufspolitiker ist. Die Menschen schauen einem ja auch gelegentlich auf den Mund und nicht nur in die Augen. Das heißt, sie schürzt die Lippen schön und ist auch zwischendurch sympathisch. Sie lächelt offen. Auch ihre Wahlplakate transportieren jetzt grundsätzlich eine sympathische Frau. Ihre Lieblingsredefigur ist der Chiasmus. Also Chiasmus ist so das, was sie oft macht. Das heißt, Aussagen miteinander zu verschränken. Und es gibt in der Rhetorik sowas wie Inhaltssätze. wie der Name klar macht, da ist der Inhalt drin, und Ordnungssätze, die maßgeblich verantwortlich sind für die Struktur. Und das kann sie ganz gut unterscheiden. Sehr häufig passiert ihr aber dann bei den Ordnungssätzen, das sind Sätze wie auf der einen Seite, auf der anderen, erstens, zweitens, drittens. Und sie geht gerne rein und sagt dann die Floskel, aber noch einmal. Und wiederholt aber dann inhaltlich leider Gottes auch noch einmal, was sie gerade gesagt hat, womit es unglaubliche Redundanzen gibt und natürlich die Menschen wieder aus der Kurve der Bilder rausgeworfen sind und wir wieder nur im Buchstabenwald stehen. Und damit komme ich zum letzten, Peter Pilz. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was man bei dieser Konstellation beurteilen soll. Denn im Sommergespräch, dem ersten Sommergespräch von Tobias Pötzelsberger im ORF, war Maria Stern. Böse Zungen haben damals behauptet, dass mehr Menschen des ersten Sommergesprächs von Tobias Pötzelsbergers wegen eingeschaltet oder aufgedreht haben und nicht Maria Sterns wegen. Auffallend ist, dass seit der Zeit Stern kaum mehr medial präsent ist, Peter Pilz dafür in jedem Wahlduell und sogar sich anbietend bei denen, die nicht meinen, wie bei Sebastian Kurz, der eben dann Caroline Edtstadler geschickt hat. Der wechselt sehr schnell. Peter Pilz wechselt schnell zwischen dem moralisierenden Zeigefinger-Eltern-Ich und dem rebellischen Kinder-Ich. Also das rebellische Kinder-Ich haben wir alle, glaube ich, auch ein Stück weit genossen, noch vor der Wahl mit seiner Wurstrede im Parlament. Da ist er ja durchaus um Analogien nicht verlegen. Er hat immer wieder sehr beißende Vergleiche auch. Er hat witzige Sager. Seine Lieblingsfloskel ist, der Fall ist ganz einfach. Und nachdem er das gesagt hat, kommt dann ein langer Diskurs mit historischen Nebenschauplätzen und wilden Anekdoten. Er neigt schon auch zu verkürzten Stehsätzen. Das heißt, also nicht alles ist bildhaft, obwohl er zwischendurch witzig sein kann. Aber also auf jeden Fall ist er jemand, der nicht mutlos ist, wenn es darum ist, den anderen anzugehen. Und auf der anderen Seite aber sicherlich ein guter Rhetoriker, der das ja nicht erst seit gestern macht. Also so mal ein bisschen alle überflogen. Ich lasse jetzt mal absichtlich Maria Stern auch aus. Für den Fall, dass die doch noch irgendwie ein Thema ist, dann sage ich vielleicht dazu, ist eine hübsche Frau, die aber ganz bestimmt das Handwerk der Politik, das in dem Fall die Rhetorik ist und im Mund liegt, nicht beherrscht.
Die Wette.
Und nun, wie jedes Monat, zu unserer Wette. Ich wette mit Ihnen, dass Sebastian Kurz am 29.09. bei der Nationalratswahl mit seiner neuen ÖVP mehr als 35% erhalten wird. Ich glaube, weder die Schredder-Affäre noch der Heckskandal, weder seine 600-Euro-Frisur noch seine fragwürdige Auffassung von Pressefreiheit wird ihm schaden und wette deshalb mit Ihnen, Kurz bekommt mehr als 35%. Wie läuft das ab? Hat er mehr als 35%? Dann werden Sie, die Sie die Wette angenommen haben, ein Datum-Jahresabo nehmen bzw. verschenken. Sollte er weniger als 35% haben, dann schenke ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo. Die fünfte Person, die uns auf kosmos@datum.at schreibt, hat die Wette angenommen.
In eigener Sache.
Datum wird heuer 15 und am vergangenen Montag, dem 9.9., fand der Geburtstags- und Jubiläumsreigen seinen Höhepunkt. Wir feierten, wir präsentierten unser Jubiläumsbuch, wir hatten eine Diskussion und Überraschungsgäste zu Gast im Wiener Volkskundemuseum. Unsere Audioredakteurin Katharina Brunner hat sich umgetan und Eindrücke gesammelt.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katharina Brunner. Ich nehme Sie heute mit auf die 15 Jahre Datumfeier. Das 15-jährige Bestehen feiert Datum mit einem Buch, das beim Brandstätter Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel Wo sind wir hier eigentlich? Österreich im Gespräch.
Meine Damen und Herren, das ist ein hochemotionaler Moment für uns zwei. Verzeihen Sie, wenn ich kurz innehalte. Wir haben sehr viel darüber nachgedacht, ob wir diesen schönen Raum voll bekommen heute. Er ist mehr als voll und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen fürs Kommen. Warum dieses Buch? Nun, zu einem Jubiläum, zu einem 15 Jahre Jubiläum ein Buch herauszugeben, ist jetzt nichts etwas Besonderes, das haben auch schon andere gemacht. Aber das, was wir hier gemacht haben, das hat experimentellen Charakter, ein Experiment. Wenn man im Lexikon nachschaut, bedeutet Experiment, wird auch umschrieben mit ein gewagtes Unternehmen.
Zur offenen Diskussion auf die Bühne kamen die Innenpolitikjournalistin Anneliese Rohrer, die Schauspielerin Adele Neuhauser und der Mitorganisator von Fridays for Future, Johannes Stangl.
Jemand, der keine Ischwäche gezeigt hat vor der Gründer des Datums, Klaus Stimeder. Hätte er sie gehabt, wäre das Magazin nicht entstanden. Klaus Stimeder war für mich auch im Jahr 2004 irgendwie so ein Prototyp von einem jungen Österreicher, wie ich ihn gern hätte, nämlich aus einer Krise heraus etwas auf die Füße stellen.
Wir waren gerade bei der Buchpräsentation. Es war ein sehr schöner Abend, eine sehr angenehme Atmosphäre. Obwohl viele Leute da waren, hat es irgendwie so etwas Familiäres gehabt.
Im Buch werden viele Menschen gefragt, woher Österreich kommt, wo es gerade steht und wie es vielleicht einmal sein wird. Ich habe das auch einige Gäste gefragt.
Was bedeutet für dich Österreich? Wie würdest du das jemandem beschreiben, den du irgendwie ein Land erklären müsstest?
Na, Österreich ist sehr klein und wir legen sehr viel Wert auf Details. Manche nennen es kleinkariert.
Österreich ist politisch schwierig, alles sehr festgefahren. Neue Ideen gehen irgendwie leicht unter, hat man das Gefühl. Oder werden immer so klein geredet. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Land, wo ein paar Große auf sehr viele Kleine viel runterreden.
Ich finde, Österreich hat auch so zwei Welten. Ne? Also wenn du in der Stadt bist oder wenn du am Land lebst. Das ist halt so was ganz grundlegend anderes. Ne? Also am Land bist du halt sehr, ja, also die Landjugend macht jetzt dasselbe, was die Landjugend vor 60 Jahren gemacht hat. Ne?
Wenn du an die Zukunft von Österreich denkst, was für eine Emotion taucht da als erstes auf?
Die Hoffnung, dass sich bald was dreht.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schon sind wir beim Schluss angelangt dieser recht langen, dichten und wie ich hoffe auch für Sie spannenden September-Episode des Podcasts Datum Kosmos. Sollten wir Ihr Interesse für die Lektüre des Monatsmagazins Datum geweckt haben, Sie bekommen es österreichweit im Fachhandel bzw. unter datum.at/Abo. Da können Sie nicht nur ein Abo lösen, sondern auch ein kostenloses Probeexemplar bestellen. Sollten Sie Interesse haben an der Lektüre unseres Buches »Wo sind wir hier eigentlich?«, auch das erhalten Sie auf unserer Homepage bzw. österreichweit im Buchhandel. Mir bleibt Ihnen zum einen eine gute Wahl zu wünschen für den 29. September und mich zum anderen herzlich zu bedanken bei meinen heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sowie bei unserem Produktionspartner der Audioboutique Hörwinkel. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir lesen, wir hören einander auf der anderen Seite der Zeit.